und herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit kleinen Antworten aus der Wissenschaft und Tipps für dein Leben.
Heute tauchen wir in ein Thema ein, das oft missverstanden und doch allgegenwärtig ist. Narzissmus. Was steckt wirklich hinter diesem Begriff? Und ja, wie beeinflusst es unser tägliches Leben, unsere Beziehungen und vielleicht auch unsere Gesellschaft? Dafür habe ich eine ganz besondere Expertin eingeladen, Professor Dr. Medea Rana. Sie ist Studiengangsdekanin des Masterstudiengangs Psychologie mit Schwerpunkt Gesundheitspsychologie an der EuroFH. Und sie ist Professorin für medizinische Psychologie und Gesundheitspsychologie. Medea und ich, wir forschen auch viel gemeinsam zusammen. Das ist eher die Themen Resilienz und Achtsamkeit. Doch heute gucken wir uns was anderes an. Heute geht es um die Narzissmus. Was ist es überhaupt? Wo kommt es her? Was ist normal? Was ist nicht normal? Wie geht man mit Narzissten um? So, Medea, ich freue mich auf das Gespräch heute, weil das ist ja ein Thema, wo ich weiß, du hast auch viel Forschung in diese Richtung gemacht und das ist ja einer von diesen Wörtern, die man vielleicht ein bisschen in Umgangssprache auch nutzt oder mein Chef ist so ein Narzisst oder Psychopath oder was so sonst gesagt wird, wenn man nicht ganz zufrieden ist. Aber lass uns ganz von Anfang anfangen und dann erklär mir doch, was versteht man unter Narzissmus? Wo liegt der Unterschied zwischen vielleicht so einem gesunden Selbstwertgefühl und dann pathologischen Narzissmus?
Mhm. Wenn wir über Narzissmus sprechen, dann haben wir oft ein bestimmtes Bild vor Augen. Das Bild, das wir vor Augen haben, das ist oftmals etwas, was wir nicht als normalen Narzissmus bezeichnen würden, sondern als narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das ist auch, glaube ich, schon der wichtigste Unterschied, den wir treffen müssen, dass es einmal diesen pathologischen Narzissmus gibt, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dann gibt es sozusagen den ganz normalen Narzissmus, den sozusagen als Persönlichkeitseigenschaft, über den jeder von uns verfügt. Und diesen ganz normalen Narzissmus, den wir in der Gesellschaft allgegenwärtig sehen, den nennen wir in der Psychologie den subklinischen Narzissmus. Und da muss man sich vorstellen, das ist quasi wie auf so einem Kontinuum, verteilt sich das. Also es gibt Menschen, so wie auch bei anderen Persönlichkeitseigenschaften, die haben ganz, ganz geringe narzisstische Persönlichkeitszüge. Und dann gibt es eben Menschen, die haben sehr stark ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge.
Okay. Gut, aber Medea, welche Merkmale kann man sich dann, also was verbindet man damit? Wann reden wir von einer Persönlichkeitsstörung? Was sind die Merkmale, die dann als Störung gelten?
Es ist eben schwer, aber quasi ein Cut-off-Wert zu bestimmen, ab wann jemand tatsächlich dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Aber nach dem ICD-11 gibt es schon einige Aspekte, die einen Narzissten auszeichnen. Dazu gehört eine übertriebene Selbstzentrierung und Grandiosität, dazu gehört ein Mangel an Empathie, dazu gehört die interpersonelle Ausbeutung und Dominanz, dann gehört dazu noch ein fragiles Selbstwertgefühl mit Abhängigkeit von äußerer Bestätigung und ein arrogantes oder herablassendes Verhalten. Okay. Das wären quasi die Merkmale nach dem ICD-11, aber in jedem von dem steckt sozusagen auch etwas drinne von dem normalen Narzissmus sozusagen, über den alle Menschen verfügen.
Okay, und das ist wahrscheinlich auch hier, wo es so kompliziert wird, ne? Weil jeder hat es ja und was ist dann krankhaft und wie misst man das? Kann mir vorstellen, das ist ja da, wo es dann kompliziert wird.
Genau. Und tatsächlich ist auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung diejenige Persönlichkeitsstörung, die am schwierigsten zu therapieren ist. Und die Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung finden sich auch relativ selten dann auch bei Therapien wieder, weil das ja Menschen sind, die normalerweise keine Selbstreflexion oder Selbsteinsicht haben. Also die kommen auch nicht dann in die Therapie, weil sie eine narzisstische Person, also ne, die kommen nicht zum Therapeuten und sagen, ja, ich bin ein Narzisst, sondern die kommen, weil sie einfach ganz andere Probleme haben. Und dann stellt sich meistens eher in der Therapie heraus, wo die Grundursache liegt. Aber selbst da ist ja in dem Sinne keine Reflexion vorhanden, weil die Menschen ja davon ausgehen, dass sie so, wie sie sind, perfekt sind.
Ja, okay. Das macht es natürlich etwas komplizierter dann auch.
Sehr kompliziert tatsächlich.
Wo kommt es her? Weil ist es, also mit alle Störungen fragt man sich ja, ist das genetisch oder ist es Erziehung oder ist es angelernt? Also wie kommt es dazu? Was sagt die Forschung dazu?
Also wie mit allen anderen Persönlichkeitsstörungen ist es auch hier eben ein relativ komplexes Wechselspiel. Also man kann nicht relativ einfach sagen, so, da ist irgendwie im Gehirn irgendwas ist nicht richtig verdrahtet und, ne, also es ist schon sehr komplex und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung muss man auch sagen, dass der Forschungsstand aktuell auch nicht so breit ist, dass wir mit Sicherheit sagen können, wo es herkommt. Aber wir sind heute quasi auf einem Stand, wo wir schon gewisse Vermutungen anstellen können mit einiger Sicherheit. Es ist so, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder in dem Fall auch, da müssen wir jetzt differenzieren, wovon wir sprechen, von der Persönlichkeitsstörung oder auch dem normalen Narzissmus, dass das zu einem Teil vererbt ist. Da gehen wir davon aus, dass das zu etwa 50% vererbt ist. Und früher war es so, dass es eine Theorie gab, die auch jetzt noch in vielen Köpfen drin ist, weil die auch sehr prominent war, dass Narzissten Menschen sind, die in der Kindheit irgendwelche Traumata erlitten haben oder vernachlässigt worden sind und deswegen ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und dass diese Menschen quasi verzweifelt versuchen, diesen Selbstwert zu schützen, indem sie sich selbst als grandios inszenieren und nach dieser Bewunderung eben überall suchen und dass sozusagen irgendwann bei diesen Menschen dann diese Mauer einbricht und dann müssen die halt in die Therapie. Wir gehen eben heute davon aus, dass diese Theorie so nicht stimmt, sondern es hat sich gezeigt, dass Menschen mit einer hohen Ausprägung an Narzissmus eben keine schwierigen Kindheitserlebnisse hatten, sondern dass die aus einem ganz normalen Elternhaus stammen und dass sogar quasi das Gegenteil der Fall ist, dass das Kinder sind, die von klein auf von ihren Eltern auch auf ein Podest gestellt worden sind, die auch stark von ihren Eltern bestärkt worden sind darin, dass sie ganz großartige Wesen sind und dass das quasi dann den Narzissmus, den angeborenen Narzissmus nochmal verstärkt. Aber auch hier müssen wir nochmal differenzieren, weil man jetzt davon ausgehen könnte, aha, die Eltern spielen einen ganz wichtigen, elementaren Teil an der, wie sich quasi Narzissmus dann entwickelt. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass die Erziehung natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, aber eben nicht hauptsächlich verantwortlich ist für die Ausprägung an Narzissmus, sondern dass da eben auch andere Aspekte dann im Laufe der Entwicklung reinspielen, wie die Erlebnisse im Kindergarten, in der Schule, die Freunde, im Berufsleben später. Also dass Narzissmus sich quasi dann langfristig mit den Erfahrungen, die man mit der Umwelt sammelt, dann verstärkt.
Okay. Hier kommt ja auch so eine typische Frage, welche Rolle spielen dann die sozialen Medien? Die werden ja sehr oft als so Bösewicht dargestellt. Weißt du was dazu? Also gibt da auch Erfahrungen dazu?
Ja, also es ist ja so, dass wir heute, wenn man sich die allgegenwärtigen Narzissten in der Gesellschaft anschaut, davon ausgehen müsste, dass es immer mehr Narzissten gibt, ne? Dass quasi auch in der Gesellschaft der Narzissmus, die Prävalenz von Narzissmus quasi steigt. Aber wir vermuten, dass dem nicht so ist, sondern dass es immer noch genauso viele Narzissten gibt wie vor 20 oder 40 oder 60 Jahren, sondern dass es eher so ist, dass durch die sozialen Medien, die einfach präsenter sind und uns dann das so vorkommt, als wenn es mehr werden würde, aber sie haben nur einfach jetzt ein Medium, durch das sie dann dann sehr präsent sind.
Und vielleicht könnte man auch, weiß ich nicht, das wäre vielleicht nur ein Theorie, aber das ist ja auch ein gutes Medium, eben um sie darstellen zu können und die ganze Aufmerksamkeit dann zu bekommen. Vielleicht spricht es genau diese Persönlichkeitsmerkmal an.
Genau, also Narzissten sind ja Menschen, die leben ja von der Bewunderung und von dem Beifall anderer Menschen, die brauchen das und das ist ja für sie das perfekte Medium, diese Bewunderung auch zu erhalten. Es ist ein Unterschied, ob man quasi in seinem Freundeskreis diese Bewunderung bekommt oder ob man tatsächlich eine riesige Followerschaft hat, die dann jedem tagtäglich sagt, wie großartig man ist. Trotzdem ist es so, dass diese sozialen Medien aber auch natürlich Schattenseiten haben, weil wenn man jetzt in seinem Freundeskreis 20, 30 Leute hat, die einem sagen, wie toll man ist, dann werden die sich vielleicht nicht unbedingt trauen, öfter dann auch mal eine negative Rückmeldung zu geben. Und das ist etwas, womit Narzissten gar nicht gut klarkommen, mit Kritik. Das ist in den sozialen Medien dann aber anders. Also dort ist es dann so, dass die natürlich auf der einen Seite Bewunderung erhalten, aber durch diese Anonymität auf der anderen Seite natürlich es auch kippen kann. Und wir kennen ja diese ganzen Dynamiken, die dann in den sozialen Medien auch entstehen können. Und dann kann es eben auch passieren, dass sie dann von diesem Sockel gestoßen werden, dass sie dann Kritik bekommen. Und das ist für Narzissten dann genauso hart. Also insofern muss man schon sagen, ist das so ein zwiegespaltenes Schwert.
Okay. Was sagt die Forschung sonst? Also gibt da auch Erkenntnisse zu Geschlechterunterschiede oder Berufe, wo die Narzissten besonders häufig vorkommen? Gibt es auch sowas?
Genau. Also da gibt es Studien, die zum einen zeigen, dass sich Narzissten tatsächlich in bestimmten Berufen eher tummeln. Ich glaube, du kannst dir auch denken, welche Berufe das sind. Also wenn man jetzt verstanden hat, was Narzissten auszeichnet, dann gibt es einfach bestimmte Berufe, die diesen Status und diese Öffentlichkeit mitbringen. Das heißt, in Politikerkreisen, also all solche Berufe, die mit viel Prestige verbunden sind, in Vorständen, aber auch in Medizin. Also innerhalb der Medizin beispielsweise in den chirurgischen Fächern, da gibt es eben insgesamt mehr Narzissten, weil natürlich diese Berufe dann die Narzissten auch anziehen und denen dort ja auch die Möglichkeit bieten, diese Bühne zu erhalten, die Narzissten ja auch brauchen.
Ja.
Was die Geschlechtsunterschiede betrifft, ist es so, dass man auch hier vermuten könnte, dass es mehr männliche als weibliche Narzissten gibt, aber das ist in der Forschung nicht so bestätigt worden. Tatsächlich ist es so, dass sich Narzissmus bei Männern und Frauen einfach unterschiedlich äußert. Bei den Männern ist es eben so, dass das quasi wahrscheinlich dieser typische Narzisst, der uns vor Augen ist, jemand, der seine eigene Grandiosität auslebt, der die Bühne braucht, der den Beifall braucht. Und bei Frauen ist es so, dass sich das eher äußert durch ihr Aussehen. Also wenn wir uns das auch auf Social Media angucken, wie sich dort dann Narzisstinnen präsentieren, dann ist es eher durch ihre Schönheit, aber beispielsweise auch durch so helfende, dass sie quasi die dieses Aufopferungswillen zeigen, anderen Menschen zu helfen, sowas beispielsweise.
Okay, also beide, das ist kein Geschlechtunterschied, so nur in der
Aussage. In der Häufigkeit, genau. Also nicht in der Häufigkeit, nur darin, wie es ausgedrückt wird, ja.
Ja, also oft ist es ja so, dass ich höre in meinen Seminaren und Coachings, dass das wirklich viele Sorgen und viele Probleme mit sich führt, wenn man mit solchen Menschen arbeitet, dass so diese narzisstische Persönlichkeit nimmt extrem viel Platz in einem Team. Ja. Die häufige Geschichte ist in einem Team von 15 oder 20 und dann hat man eine von diesen Persönlichkeiten und die oder der nimmt so viel Platz ein und hat so eine negative Prägung und das führt zu so viel Frustration, weil, wie du sagst, die sind nicht kritikfähig und nimmt sehr viel Platz ein und wenig Rücksicht. So die Hauptfrage, ich kann mir auch vorstellen, das ist genau das, was jeder Zuhörer gerade jetzt denkt, was mache ich dann? Also wenn ich jetzt mit so jemanden arbeiten muss, wie gehe ich mit solchen Menschen um oder so eine Person führen muss? Wie gehe ich mit diesen Menschen um?
Ich glaube, hier müssen wir einmal differenzieren. Du hattest ganz zu Anfang gesagt, dass Narzissmus ja etwas ist, was inzwischen schon quasi auch eben, weil es so präsent ist, fast schon inflationär bei uns benutzt wird. Ne? Also alleine, wie oft ich schon höre, mein Chef ist ein Narzisst, mein Kollege, der ist ein Narzisst. Also wir neigen ja dazu, sehr, sehr schnell diesen Stempel Narzisst zu verteilen.
Ja.
Ich denke, dass es einmal wichtig ist, im ersten Schritt sich zu überlegen, ob diese Person tatsächlich starke narzisstische Züge hat. Ich finde es auch immer spannend, ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich von Narzissten gehört habe, dass andere Narzissten sind und wo ich dann gedacht habe, nee, eigentlich bist du der Narzisst, den du gerade als Narzisst bezeichnest, würde ich nicht so bezeichnen. Also gerade so in Führungsebenen ist mir das tatsächlich häufiger schon untergekommen. Also ich glaube, dass man hier im ersten Schritt sich wirklich Gedanken machen müsste, ist das jemand, den ich einfach nicht mag, mit dem ich nicht klarkomme, dessen Persönlichkeit ich aus irgendwelchen Gründen nicht kompatibel ist mit mir, oder liegt da tatsächlich Narzissmus vor? Wenn Narzissmus vorliegt, dann stimmt es, dann ist es sehr schwierig, mit solchen Menschen zurechtzukommen. Nichtsdestotrotz haben wir einfach sehr viele Menschen mit solchen starken narzisstischen Ausprägungen auch natürlich in Führungsebenen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man tatsächlich auch einen narzisstischen Chef haben kann oder eine narzisstische Chefin haben kann. Dann ist es so, dass man auch hier, also man muss erstmal sich klar machen, man wird diesen Menschen nicht ändern können. Egal, was man versucht, egal wie bemüht man ist, egal wie tolle soziale Skills man hat, man kann diesen Menschen nicht ändern. Das heißt, im nächsten Schritt muss man sich fragen, komme ich mit dieser Persönlichkeit klar oder komme ich nicht damit klar? Und hier gibt es Menschen, das habe ich sehr oft so in Führungskräfteseminaren erlebt, wo Menschen dabei waren, die gesagt haben, wir haben es versucht, aber wir sind einfach nicht damit klargekommen und haben für uns die Konsequenz gezogen, mit diesen Menschen arbeite ich nicht mehr zusammen. Das heißt, die sind dann ganz konsequent aus diesem beruflichen Umfeld rausgegangen. Weil sie eben auch wissen, sie können diesen Menschen nicht ändern. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man selber jemand ist, der sagt, gut, ich habe das verstanden, das ist ein Mensch, der braucht die Bühne, der braucht den Beifall und die Bewunderung. Ich habe auch kein Problem damit, ihm diesen Beifall oder die Bewunderung zu geben, solange wir in der Lage sind, irgendwie konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und wenn man Pech hat, es gibt ja auch verschiedene Typen von Narzissmus oder Ausprägungen von Narzissmus, und dann gibt es den sehr charmanten Narzissten, der eigentlich relativ harmlos ist, aber es gibt auch einen Narzissten, der sehr stark mit den Ellenbogen dann auch, der viel kämpft quasi, immer wieder die Ellenbogen dann sozusagen nutzt. Das ist jemand, mit dem kommt man eben schwieriger klar. Aber wenn man dort in der Lage ist, quasi, wenn so jemand dann einen cholerischen Anfall hat und vielleicht auch mal schreit, dann auf Durchzug zu schalten und sagen, tja, das ist sein Problem, nicht meins, oder ihr Problem und nicht meins. Wenn man das kann, dann kann man auch mit solchen Menschen zusammenarbeiten. Also das ist tatsächlich so, dass man hier die Verantwortung ganz bei sich selber, komplett die Verantwortung bei einem selber liegt.
Okay. Und gibt es so Kommunikationsstrategien oder da Hinweise, wo man sagt, so kommuniziert man am besten mit solchen Menschen? Weil es kann ja auch sein, umgekehrt, es muss ja nicht die Führungskraft sein, der narzisstisch ist, kann ja auch ein Mitarbeitenden. Und sagt, ich kann diese Person nicht feuern oder versetzen oder sowas, muss damit klarkommen. Gibt es da Strategien, wo man sagt, so soll man am liebsten mit solchen Menschen kommunizieren?
Ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass wir auch nochmal quasi diese negative Konnotation so ein bisschen rausnehmen mit Narzissmus, weil so wie wir auch gerade jetzt uns unterhalten, klingt das alles ja sehr negativ, ne? Oh, das ist ein ganz schwieriger Mensch, mit dem kann man nicht arbeiten, und irgendwie klingt das alles so, eigentlich haben wir total Pech, dass wir solche Menschen um uns herum haben, aber dem ist ja nicht so. Narzissmus, es gibt ja einen Grund, warum Narzissmus quasi über die Evolution hinweg überlebt hat und warum es so viele Narzissten gibt und warum es solche Narzissten, warum die auch erfolgreich sind. Das heißt, das sind Menschen, die haben unheimlich viel Energie. Und das sind Menschen, die glauben ganz fest daran, dass sie ihre Ziele erreichen können. Wenn wir etwas Neues ausprobieren, haben wir ja auch immer diesen Gedanken in uns, dass wir dort ja auch scheitern können. Und deswegen sind wir viel vorsichtiger, was Innovation angeht. Und das sind ja Menschen, die gehen mit vollem Risiko rein und haben auch oft dann Erfolg damit. Und wenn ich einen Mitarbeitenden habe, der hohe narzisstische Ausprägungen hat, dann ist das ja nicht per se etwas Negatives. Es kann negativ werden, wenn die Gruppendynamik nicht funktioniert, wenn diese Person anfängt zu spalten, kann alles sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch jemand, der viel Positives in mein Unternehmen hineintragen kann. Und da muss ich mir klar machen, dass es wichtig ist, dass ich sachlich bleibe, ne? Quasi, wenn ich mit so einer Person rede, dort auf der Sachebene bleibe und zielorientiert bleibe, auf der anderen Seite aber vielleicht Kritik eben nicht ganz offen äußere, weil dieser Mensch nicht gut damit umgehen kann, sondern auch hier versuche, das so sachlich gut zu verpacken, dass dieser Narzisst das auch annehmen kann. Genau.
Ja, spannend. Ich finde einen spannenden Ansatz, dass man sagt, ja, durch die Evolution hat diese Merkmal überlebt. Mhm. Und was ist die positive Seite davon? Das ist ja ein spannender Ansatz. So, was du auch sagst, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in einem Unternehmen, dass man sagt, wir fokussieren uns auf das positive Aspekt davon, dass diese Menschen sind sehr dynamisch, sehr zielorientiert, brauchen dann auch den Beifall, brauchen auch die Bühne.
Genau.
Ja, spannend.
Und ich kann ja, wenn ich so jemanden habe in meinem Unternehmen, was schadet es denn dieser Person auch diese Bühne dann zu bieten, wenn es für mein Unternehmen eben positive Aspekte eben auch mit sich bringt, ne? Dass ich auch lobe, dass ich sage, Mensch, das war eine großartige Leistung, wundervoll gemacht. Es wird eben immer dann schwierig, wenn diese Menschen, sie versuchen ja unter allen Umständen Erfolg zu haben und diese Bewunderung zu erhalten. Und wenn solche Menschen dann eben auf der zwischenmenschlichen Ebene dann schwierig werden und eben auch die Teams nicht gut funktionieren. Also es kann auch sein, dass man die Entscheidung treffen muss, dass man sich von so einer Person trennt, aber dann eben nach reiflicher Überlegung und zu gucken, ob in dem Moment dann die negativen Aspekte, die positiven dann überwiegen.
Ja.
Aber eben dieses komplett Negative aus der Diskussion rauszunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Der führende Narzissmusforscher, den wir hier in Deutschland haben, ist ja der Mitja Back. Der hat auch gerade ein Buch geschrieben zu Narzissmus. Das heißt Ich, die Kraft des Narzissmus, und das kannst du ja vielleicht auch verlinken. Das ist ganz spannend, weil er dort auch aktuelle Forschungsergebnisse zusammenträgt, und er plädiert eben dafür, dass wir eben uns auch auf diese positiven Seiten von Narzissmus ein bisschen mehr dann konzentrieren und nicht diesen kompletten negativen Blick auf Narzissmus dann so ein bisschen differenzierter wahrnehmen.
Ja. Okay, da mache ich auf jeden Fall einen Link dazu. Was hat dich am meisten in dem Buch überrascht, oder hat dich was überrascht in dem Buch?
Was mich tatsächlich überrascht hat, weil ich ja mich schon längere Zeit mit diesem Thema befasse und dort auch immer wieder versucht habe, aktuelle Studien zu lesen, aktuelle Literatur zu lesen, und diese Theorie, die wir am Anfang ja kurz besprochen hatten mit diesem fragilen Selbstwert, hat sehr lange Bestand gehabt. Und dass es quasi tatsächlich eher andersrum ist, das hat mich tatsächlich überrascht, dass die Forschungslage hier jetzt doch eher zeigt, dass es andersrum ist, weil dieses Bild ja schon so präsent ist sozusagen in den Köpfen, wenn es um Narzissmus geht. Ja. Also insgesamt, dass das auch mit den Geschlechtsunterschieden, das ist schon sehr, sehr spannend, wo die Forschung jetzt hinführt.
Ja. Super, danke für den Hinweis. So, mal dir hier am Ende, wenn jetzt jemand hier sitzt und hört zu und sagt, mein Gott, verdammt, das bin doch ich. Und jetzt, wo es gar nicht so schlimm ist, dann kann ich auch zustehen, dass es vielleicht doch ich bin, und ich hatte es nie als Problem gesehen, weil, na, ich habe ja so viel erreicht da. Also wenn man jetzt sitzt hier und in sein kleines Kämmerchen und hört zu und denkt, das bin ich, und es hat mir nicht nur Vorteile gebracht, was macht man dann? Also hast du so einen Hinweis oder eine Empfehlung oder ja, was?
Ich glaube, dass die Narzissten, die jetzt unter uns zuhören, gar nicht sagen würden, oh, das bin ja ich, sondern es ist ja so, dass Narzissten ja eigentlich ganz genau wissen, dass sie Narzissten sind und auch sehr stolz dazu stehen. Wenn man Narzissten danach fragt, also es gibt so einen Fragebogen für Narzissten, ich finde den ganz faszinierend, weil wenn man den auf den ersten Blick liest, denkt man so, da kreuzt doch keiner eine 5 an, ne? Jetzt also quasi auf Stimme voll und ganz zu. Und wenn da aber steht, ich glaube, dass ich ein ganz besonderer Mensch bin und ich halte mich für großartig, dann würde ein Narzisst durchgehend Stimme voll und ganz zu ankreuzen. Also das sind ja Menschen, die haben kein Problem damit, dass sie Narzissten sind, sondern die finden das ganz großartig und das ist auch völlig in Ordnung und das dürfen sie auch weiterhin großartig finden und weiterhin quasi, wenn es funktioniert, auf ihrer Erfolgsspur bleiben. Ja, das mit der Reflexion ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube grundsätzlich für uns alle Menschen, aber auch für Narzissten im Besonderen. Vielleicht könnte man sich Gedanken machen, wie man das im sozialen Miteinander äußert und vielleicht öfter mal überlegen, wie man auf Kritik reagiert, wobei das sind gut gemeinte Ratschläge, aber ich glaube fast, das wird da nicht auf fruchtbaren Boden treffen. Insofern kann ich so einen richtig schlauen Rat gar nicht jetzt geben.
Alles klar. Gut, Maria, vielen Dank für den Einsicht. Ich fand es sehr spannend, besonders diese neue Erkenntnis. Es ist nicht nur traumatische kleine Kinder, die dann sich so entwickeln. Das als eine. Und das zweite, was du auch sagst, ist, dass es nicht nur schlecht ist, dass es auch Vorteile hat. Und dritter Punkt, was ich auch wirklich nur unterschreiben können, ist diese, jeder kann ja selbst entscheiden. Also, ja, dass man selbst für sich überlegt, will ich damit klarkommen, will ich nicht. Wir hatten ja auch, oder ich hatte einen Podcast dazu mit dem Let Them-Theorie, also ich lasse die dann so sein, wie sie sein wollen und dann überlege ich, ob ich damit arbeiten möchte, leben möchte und wenn nicht, dann ziehe ich die Konsequenzen daraus.
Richtig. Und vielleicht ein kurzer Aspekt noch. Es ist ja auch immer... Also es war quasi die letzten Jahre und ist auch immer noch so, vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn man irgendwo sitzt und beim Zahnarzt irgendwie wartet und Zeitschrift in die Hand nimmt, dann hast du mindestens einen Artikel, wo steht, oh mein Gott, ich war mit einem Narzissten verheiratet, es war so schrecklich oder in einer Beziehung und wie bin ich da rausgekommen und toxisch und alles. Und auch hier sagt ja der Mitya Bak, also das fand ich auch sehr spannend, dass man auch mit solchen Menschen erfolgreich Beziehungen führen kann, wenn man selber eben sagt, dass ich nehme diese positiven Dinge mit, die dieser Mensch mit sich bringt, tut es ja auch. Und mit den Sachen, die schwierig sind an diesen Menschen, mit dem komme ich klar. Dann kann man auch mit solchen Menschen erfolgreich Beziehungen führen. Man kann mit solchen Menschen auch erfolgreich eine Ehe führen. Ja. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das dann auch zu bedenken.
Absolut, absolut. Es geht um die Einstellung und dann die Selbstverantwortung.
Genau.
Was man da macht. Gut, vielen, vielen Dank, Madiha. Danke, dass du da warst. Danke für deine einsichtsvolle Erkenntnisse und Ratschläge hier. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer da was mit rausnehmen könnte. Ich verlinke zu dem Buch und sag bis nächstes Mal und denk dran, Mind Matters.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.